Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Welche Kriege und Regionen sind da besonders im Fokus bei Ihnen?
Das ist ein interdisziplinäres Netzwerk und es sind da auch Historiker beteiligt und relativ viele Forschungsprojekte finden in Mittel- und Osteuropa statt und dort geht es vor allem um Kinder, die während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gezeugt wurden.
Und was haben all diese Kriege und Kriegskinder gemein oder gibt es auch Unterschiede?
Also was wir bis jetzt schon sagen können, ist, dass wir bestimmte Charakteristika immer wieder finden. Und zwar ist das einerseits eine Frage von Identität, weil diese Kinder fast alle ohne ihre Väter aufwachsen. Und zwar anders als zum Beispiel auch Kinder, die ihren Vater im Krieg verloren haben, sind das Kinder, die keine Narrative und Erinnerungsstücke und manchmal ja nicht mal einen Namen von ihrem Vater haben und es damit so eine Art absolute Vaterlosigkeit ist. Und dann sind die natürlich, weil Sie ja hier in dem Beitrag vor allem auch über die Vergewaltigungskinder sprechen, sind die natürlich in einer besonderen Situation nochmal, weil die häufig ja auch als Produkt einer Gewalttat wahrgenommen werden oder sich vielleicht auch selbst wahrnehmen.
Wie ist das denn bei den Kindern, nur ganz kurz dazwischen, erfahren Sie von Ihren Müttern, also Besatzungskinder, erfahren Sie das von Ihren Müttern, Vergewaltigungskinder, ist das eher die Norm, dass die Mütter mit ihren Kindern drüber sprechen oder verschweigen die Mütter das lieber?
Das ist sehr unterschiedlich, kommt auf den Kontext an. Als wir in Deutschland angefangen haben, hatten wir gedacht, dass die das meistens gar nicht erfahren oder sehr spät, weil es solche Geschichten gibt, dass man das erst im Nachlass erfährt oder so. Aber es ist doch so gewesen, dass in der Studie, die wir in Deutschland gemacht haben, sehr viele Kinder von den Müttern oder nahen Angehörigen erfahren haben, aber leider nicht alle. Es gibt natürlich auch welche, die das durch Zufall erfahren, weil es in der Nachbarschaft bekannt ist, weil es der Lehrer weiß. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Krisenregionen oder Postkonfliktregionen, wo es manchmal besser ist, das zu verschweigen, weil sonst die Diskriminierung der Kinder noch zunehmen würde, wo das also von den Müttern eher auch als Schutz für die Kinder gedacht ist. Mhm. Neben der Tatsache, dass es vielleicht auch ein Thema ist, über das man schlecht sprechen kann.
Was passiert mit diesen Kindern, wenn sie es erfahren, zum Beispiel, dass sie das Ergebnis einer Vergewaltigung sind? Was fühlen die? Wie gehen die damit um?
Also die meisten, also ich kann das jetzt nur von denen sagen, so, die das hinterher erzählen, wie das gewesen ist. Ja. Und neben aller Schwere, die das hat und aller Auseinandersetzung und Bewältigung, die das braucht, ist es immer auch so, dass die sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und für mich klärt sich eigentlich was auf.
Mhm. Fühlen Sie irgendetwas Schlechtes oder Gutes in sich? Hat das irgendetwas mit Moral zu tun? Also ich stelle mir das ganz schwierig vor, wie eben in dem Beitrag auch, wenn ich erfahre, mein Vater war ein Vergewaltiger, war ein Gewalttäter.
Ich glaube, es ist schwer für die Kinder, weil das natürlich ambivalent ist. Einerseits möchte man zu einem Vater, selbst wenn es nur eine imaginäre Figur ist, ein positives Verhältnis haben, weil man den ja auch braucht für seine Identitätsbildung. Und andererseits war der Vater dann sozusagen ja ein Täter, der der Mutter etwas Böses angetan hat. Und trotzdem findet man immer wieder auch positive Anteile bei vielen, mit denen wir gesprochen haben, die dann sagen, irgendwie finde ich auch einen Weg, dem da zu verzeihen oder das nicht so in den Mittelpunkt zu rücken. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Väter nie treffen für gewöhnlich und dass das ja wirklich nur Figuren sind, die man sich konstruieren kann.
Ich bleibe nochmal bei diesen Vergewaltigungen in Kriegsregionen, Kriegsgebieten. Wird es Ihrer Meinung nach, Sie forschen ja schon länger darüber, irgendwann mal aufhören, dass sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe benutzt wird von Soldaten, von Männern gegenüber Frauen in solchen Situationen?
Ich meine, letztendlich gibt es das so lange, wie es die Geschichte gibt und Kriege gibt und kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Aber es ist schon so, dass das in den letzten 20 Jahren, es hat ja angefangen, dass man das nicht mehr als Nebeneffekt eines Krieges betrachtet, sondern dass heute eben diskutiert wird, dass das auch strategisch eingesetzt wird. Das ist ja eine Entwicklung, die aus der Auseinandersetzung mit den Geschehnissen im Bosnienkrieg und in dem Völkermord in Ruanda passiert ist in den 1990er Jahren. Und seitdem gibt es eine intensive Auseinandersetzung damit. Und es gibt ja auch bei der UN einen eigenen Beauftragten dafür, der Berichte veröffentlicht. Aber aktuell sind es, glaube ich, weit über 10 Konfliktregionen auf der ganzen Welt, wo wir gesicherte Befunde dazu haben, dass das passiert. Und das sind jetzt sozusagen nur die, wo das dokumentiert ist. Und ich glaube einfach, dass es das leider immer geben wird, aber dass wir natürlich schon was dafür tun können, dass das nicht als zwangsläufiger Nebeneffekt eines Krieges oder als Waffe einfach eingesetzt wird. Und ich glaube, da ist einfach auch die Verfolgung solcher Straftaten in Kriegen extrem wichtig.
Und gleichzeitig auch Hilfe anzubieten den Kindern und auch den Frauen gegenüber, oder?
Ja, interessant fand ich, dass lange viel für die Frauen getan wurde, die sexualisierte Gewalt erlebt hatten, und dass aber die Kinder irgendwie nicht so richtig im Fokus waren. Es ist vielleicht einfach so, dass man über die Kinder, glaube ich, nicht so richtig nachgedacht hat. Und wenn man jetzt an traditionellere Gesellschaften denkt, dann ist das ja eine Frage auch von Zugehörigkeit. Also in der Gesellschaft, in der Zugehörigkeit über den Vater definiert wird, ist es ja so, wenn man keinen Vater hat, gehört man zu keinem Clan und man erbt auch nicht und so weiter. Und damit sind die nochmal in einer besonderen Weise ausgegrenzt. Dann haben die Mütter ja immer das Problem, dass sie für gewöhnlich alleinerziehende Mütter sind oder ein Kind haben, was nicht aus der ehelichen Beziehung stammt, und damit das Problem haben, dass die Kinder auch versorgt werden müssen, dass man dafür sorgen muss, dass sie in die Schule gehen und so weiter. Mhm.
Soweit Heide Glessmer, Professorin für medizinische Psychologie an der Uni Leipzig und Mitinitiatorin des internationalen Netzwerks CIBO. Danke für Ihre Einschätzung und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Frau Glessmer.
Ja, vielen Dank.